Ja, guten Morgen und herzlich willkommen. Vielen Dank auch jetzt schon mal der Frau Carstensen. Ihr habt es gehört, die hat uns heute ganz fröhlich eingestimmt auf diesen Gottesdienst. Ich bin froh, dass sie diese Woche noch kurzfristig den Organistendienst übernommen hat. Ich danke auch jetzt schon mal denen, die vorhin zugesagt haben, mir beim Abendmahl zu helfen, der Küsterin für alles vorbereiten. Nehme ich einfach mal vorweg, könnt ihr euch schon mal dran freuen. Ja, sicher werdet ihr euch wundern, dass ich heute hier stehe. Also die Frau Kühmichel ist leider krank. Da sollte die Ina Brado einspringen. Und die hat gestern die Nachricht gekriegt, dass ihr Mann einen Fahrradunfall hatte und ist jetzt auf dem Weg ins Krankenhaus. Den haben sie bis nach Lünen gebracht. Und naja, dann ist das so eine Sache. Dann bin ich eingesprungen. Wenn es ein bisschen holpern sollte, also nehmt mir das nicht so übel. Ich habe noch was gesucht, was ich ein bisschen umändern konnte. Noch einen Gottesdienst, den ich vor vielen Jahren schon mal gehalten habe. Aber ich denke, es wird nicht jeder sich daran erinnern. Ja, heute ist der 5. Sonntag nach Trinitatis, der unter dem Leitgedanken der Nachfolge steht. Der Ruf in die Nachfolge klingt deshalb als auch aus allen biblischen Lesungen dieses Tages. Gott ruft auch uns. Er ruft uns auf seinen Weg und er will uns helfen auf diesem Weg. Ihm wollen wir vertrauen, mit ihm wollen wir es wagen. Er beruft uns, rüstet uns aus und sendet uns aus. Der Wochenspruch aus Epheser 2, Vers 8 will uns daran erinnern, dass alles Gottes Werk ist und dass nichts aus uns selber kommt. Er heißt, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und nicht aus euch. Gottes Gabe ist es. Im Vertrauen darauf feiern wir diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Es ist noch Folgendes bekannt zu geben, eine herzliche Einladung zu den Gottesdiensten am kommenden Sonntag um 9.15 Uhr in Rabenscheid und um 10.45 Uhr in Liebenscheid. Beide Gottesdienste werden von Bärbel Hain gehalten. Die Kollekten heute und am nächsten Sonntag sind jeweils für die eigene Gemeinde bestimmt. Eine herzliche Einladung auch zur Feier des Abendmahls in diesem Gottesdienst. Eine ebenso herzliche Einladung auch zum Seniorentreff am Montag im Gemeindehaus in Liebenscheid. Zeit habe ich jetzt nicht mitgeteilt bekommen, steht aber im Gemeindebrief. Dann singen wir gemeinsam das Lied 452, die Verse 1, 2 und 5. Er weckt mich alle Morgen. Ja, lasst uns zusammen Psalm 63 beten, steht in unserem Gesangbuch in der Nummer 729. Gott, du bist mein Gott, den ich suche. Es dürstet meine Seele nach dir. Mein ganzer Mensch verlangt nach dir aus trockenem, dürren Land, wo kein Wasser ist. So schaue ich aus nach dir in deinem Heiligtum, wollte gerne sehen deine Macht und Herrlichkeit. Denn deine Güte ist besser als Leben, meine Lippen preisen dich. So will ich dich loben mein Leben lang und meine Hände in deinem Namen aufheben. Das ist meines Herzens Freude und Wonne, wenn ich dich mit fröhlichem Munde loben kann. Wenn ich mich zu Bette lege, so denke ich an dich. Wenn ich wach liege, sinne ich über dich nach. Denn du bist mein Helfer und unter dem Schatten deiner Flügel frohlocke ich. Meine Seele hängt an dir, deine rechte Hand hält mich. Kommt, lasst uns anbeten. Thank you. Täglich bin ich gefordert, Gott. Es heißt, komm hierher, geh dorthin, tu dies, tu das. Und dann höre ich im Gewirr der Stimmen deinen Ruf, folge mir nach. Ich muss gestehen, das wird mir oft zu viel. Ich kann mich nicht entscheiden und möchte doch selbst bestimmen, wohin mein Weg mich führt. So werde ich schuldig und sehne mich nach Vergebung. Ich bitte dich, Herr, erbarme dich. Mit Christus geht uns ein Licht auf. Er spricht uns zu, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht wandern in der Finsternis, sondern wird das Licht des Lebens haben. Lob singt dem Herrn, erhebt seinen Namen. Herr, gib uns jetzt dein Wort, wie du uns das tägliche Brot gibst. Gib es uns so, dass es uns verwandelt, dass es uns nicht ärgert, wenn es uns trifft, dass es uns nicht freut, wenn es andere trifft, dass es uns nicht langweilt, wenn du mit unserem Nächsten redest und wir es nicht überhören, dass wir es nicht überhören, wenn du mit uns sprichst. Gib es uns so, dass wir es nicht mehr vergessen, wenn Geschwätz und Lärm wiederkommen. Hilf, dass dein Wort nicht erstickt wird, wenn Sorgen und Ängste auf uns einstürmen. Lass uns an deinem Wort festhalten, auch wenn es uns etwas kostet. Lass uns stille halten, wenn du in unserem Leben etwas verändern willst, denn ohne dich können wir nichts tun. Amen. Aufbruch und Neuanfang, Vertrautes verlassen und sich auf Neues einlassen. Das sind Grundsituationen des Lebens. Im ersten Buch Mose wird uns von Abraham berichtet, der aus Ur in Chaldea aufbrach und dem Wort und der Verheißung seines Gottes folgte. Er kannte den Namen des Landes nicht, in das Gott ihn führen wollte. Er wusste nichts von dem, was auf ihn zukommen würde. Er hatte nur eins, Gottvertrauen. Doch gerade in den Einschnitten und Umbrüchen des Lebens steht die Zusage Gottes. Im 12. Kapitel des ersten Buchs Mose gibt Gott Abraham einen Auftrag, aber auch eine Verheißung. Der Herr sagte zu Abraham, verlass dein Land, deine Verwandtschaft und das Haus deines Vaters. Geh in das Land, das ich dir zeigen werde. Ich will dich zum Stammvater eines großen Volkes machen. Ich will dich segnen und deinen Namen groß machen, so dass du ein Segen sein wirst. Ich werde die segnen, die dich segnen. Wer dir aber Böses wünscht, den werde ich verfluchen. Alle Völker der Erde sollen durch dich gesegnet sein. Da ging Abraham los, wie der Herr es ihm befohlen hatte, und Lot ging mit ihm. Abraham war 75 Jahre alt, als er Haran verließ. Selig sind, die Gottes Wort hören und bewahren. Halleluja.
Halleluja. Halleluja. Halleluja.
Lasst uns unseren Glauben bekennen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Nehmt bitte Platz und lasst uns 352 die Verse 1 bis 4 singen. Alles ist an Gottes Segen. Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Herr, segne unser Reden, unser Hören und unser Tun um deines Namens willen. Amen. Liebe Gemeinde, kennt ihr das Spiel auch noch aus euren Kindertagen? Ich habe gefischt, ich habe gefischt, ich habe die ganze Nacht gefischt und habe keinen Fisch erwischt. Ja, es war schon ärgerlich, wenn die Mitspieler schnell ihre Hände weggezogen hatten, bevor die eigene Hand zuschlagen konnte. Es gibt tatsächlich solche Tage, an denen scheinbar überhaupt nichts klappt. Dazu muss man kein Fischer sein. Der Kaffee ist schon beim Frühstück auf dem Hemd oder auf der Bluse. Beim Auto ist die Batterie leer. Der Computer stürzt ab und eine Stunde Arbeit waren umsonst, weil das Dokument noch nicht gespeichert war. Das Mittagessen brennt an, auf der Fahrt zur Arbeit, Stau und zu allem Überfluss noch eine große Umleitung. Und dann endlich zu Hause erzählt dir deine Frau von einem übersehenen roten T-Shirt, das die ganze Kochwäscheladung in zartes Rosa gefärbt hat. Natürlich auch das schöne weiße Hemd, welches du am nächsten Wochenende zur Hochzeit anziehen wolltest. Wisst ihr, was ich meine? Kennt ihr auch solche Tage? Vielleicht ist es da tröstlich zu wissen, dass es solche Tage voller Frust und Misserfolg auch schon für die Menschen in der Bibel gab. In der Bibel wird eben nicht nur von den großen Glaubenshelden berichtet, die immer ein paar Zentimeter über den Sorgen des Alltags schweben, sondern da wird von Menschen erzählt wie du und ich. Von Menschen mit ihren Problemen, ihren Sorgen und ihren Misserfolgen. Gerade das macht die Bibel so lesenswert. Denn sie berichtet, wie Gott auch aus verfuschten Tagen, ja sogar aus einem festgefahrenen Leben, noch etwas völlig Neues und Großartiges machen kann. Unserem Predigttext ging eine völlig verfuschte Nacht voraus, eine Nacht voller Anstrengung und Frust bei den Arbeitern. Davon und wie Jesus von ihnen einem von ihnen begegnet, wird uns bei Lukas erzählt. Ich lese Lukas 5, die Verse 1 bis 11. Einmal drängte sich die Volksmenge um Jesus und wollte hören, wie er Gottes Wort verkündete. Jesus stand am See Genezareth. Da sah er zwei Boote am Ufer liegen. Die Fischer waren ausgestiegen und reinigten die Netze. Jesus stieg in das Boot, das Simon gehörte. Er bat Simon, ein Stück vom Ufer wegzufahren. Dann setzte er sich und leerte die Leute vom Boot aus. Als Jesus seine Rede beendet hatte, sagte er zu Simon, fahre hinaus in tieferes Wasser. Dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Simon antwortete, Meister, wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Aber weil du es sagst, will ich die Netze auswerfen. Simon und seine Leute warfen die Netze aus. Sie fingen so viele Fische, dass ihre Netze zu reißen drohten. Sie winkten die Fischer im anderen Boot herbei. Sie sollten kommen und ihnen helfen. Zusammen luden sie zwei Boote, bis sie fast untergingen. Als Simon Petrus das sah, fiel er vor Jesus auf die Knie und sagte, Herr, geh fort von mir, ich bin ein Mensch, der voller Schuld ist. Denn er und die anderen, die dabei waren, waren sehr erschrocken. So riesig war der Fang, den sie gemacht hatten. Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedäus, ging es ebenso. Die beiden arbeiteten eng mit Simon zusammen. Jesus sagte zu ihnen, Simon, hab keine Angst. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und folgten ihm. Ist das ein Gegensatz? Am Anfang steht der große Frust, die ganze Nacht gearbeitet und nichts gefangen. Und am Ende ein großer, neuer Auftrag. Von nun an wirst du Menschenfischer sein. Ein erfolgloser Fischer wird zum Menschenfischer für Gott. Menschenfischer, das Wort muss man erklären. Denn es hatte schon im damaligen Sprachgebrauch einen negativen Beigeschmack, wie etwa Nepper, Schlepper, Bauernfänger, dem Untertitel der Fernsehserie Vorsicht Falle von Eduard Zimmermann in den 70er und 80er Jahren, die Älteren mit Sicherheit noch kennen. Menschen fangen, da schwingt doch etwas von Einfangen, Überreden, Manipulieren, Menschen in ihrer Freiheit beschneiden. Denn das steckt doch in dem Wort und in dem Bild vom Fischen. Geht ein Fisch ins Netz, dann geht's ihm an den Kragen. Dann ist das sein Ende. Ganz anders bei dem, was Jesus meint. Wenn Menschen Gott ins Netz gehen, dann bedeutet das nicht aus und vorbei, sondern Leben. Leben, so wie Gott es sich gedacht hat. Das bedeutet nicht das Ende, sondern Heil. Wenn wir Gott ins Netz gehen, dann geht's uns nicht an den Kragen, sondern dann gilt,
Hier wird erst richtig entdeckt, was wirkliche Freiheit ist. So sagt Jesus selbst, ihr werdet die Wahrheit erkennen und die Wahrheit wird euch frei machen. Und darum ist ein Menschenfischer kein Bauernfänger, der andere übers Ohr haut, kein Blender, der andere über den Tisch zieht, kein Schwätzer, der alle anderen einfach in Grund und Boden redet. Ein Menschenfischer, den Jesus meint, arbeitet nicht in die eigene Tasche, sondern in Gottes Tasche. Ein solcher Menschenfischer soll also dieser Simon werden, doch nicht nur er. Jesus will uns alle auf seiner Baustelle und in seinem Fischerboot haben, ohne Ausnahme. Drei Schritte oder besser drei Bewegungen gibt es in dieser Geschichte hin zu einem Leben ganz mit ihm. Die erste Bewegung, weg vom Ufer. Bei ARD und ZDF sitzen sie immer in der ersten Reihe, heißt es. In der Kirche gilt es da wohl nicht. Bei uns sitzen sie in der fünften Reihe, so hat eine Untersuchung ergeben. Und unsere Erfahrung bestätigt es. Im Durchschnitt sitzen Gottesdienstbesucher in der Kirche ab der fünften Reihe. So auch hier, ihr seid die rühmliche Ausnahme. Ihr sitzt schon in der dritten und vierten Reihe. Einmal war ich mit meiner Frau im Urlaub in Lamprecht in der Pfalz. Die Stadt hat eine riesige evangelische Kirche mit etwa 40 Bänken und plus Empore. Ich sagte noch, lass uns nicht so weit nach vorne gehen. Dann merken wir eher, wann wir aufstehen sollen und uns wieder setzen können. So setzten wir uns etwa in die 10. Reihe. Vor uns war nur eine alte Dame, von der ich hoffte, dass sie die örtlichen Gepflogenheiten kannte. Doch leider kam die überhaupt nicht mehr hoch, sodass wir immer unseren Kopf verdrehen mussten, weil die anderen Gemeindeglieder noch viel weiter hinten saßen. Übrigens habe ich außer uns noch 13 gezählt. Ganz anders sah die Sache bei Jesus aus. Die Menschen standen, so berichtet es uns Lukas, am See Genezareth dicht gedrängt und sie standen ihm beinahe auf den Füßen. So interessant war das, was er zu sagen hatte, so wichtig, aber auch so widerspruchserregend, dass sich das keiner entgehen ließ. Aber irgendwo wird das Ganze dann doch zu eng. Die Hinteren hörten nichts mehr und da Jesus nicht so eine schöne Kanzel wie hier zur Verfügung hatte, beschließt er, auf den See auszuweichen, um besser zu den Menschen reden zu können. Er will hier kein Schauwunder. Deshalb läuft er auch nicht übers Wasser, obwohl er das konnte. Er will etwas anderes. Er will ein Fischerboot zu seiner Kanzel machen, und zwar ein ganz bestimmtes Fischerboot. Das Boot des Fischers Simon Petrus, der die ganze Nacht gefischt und doch keinen Fisch erwischt hatte. Er tritt in das Boot und bittet den Besitzer, ein Stück vom Ufer wegzufahren. Weg vom Ufer, das bedeutet für diesen Simon, seine Arbeit unterbrechen zu müssen. Aber Petrus geht darauf ein. Er hätte ja auch sagen können, geh weiter, ich habe zu tun, ich bin beschäftigt. Oder ich bin so frustriert, jetzt brauche ich meine Ruhe. Nein, Simon lässt sich darauf ein. Er nimmt sich Zeit und hört mit an, was Jesus den Menschen zu sagen hat. Was Jesus gepredigt hat, das berichtet uns Lukas nicht. Aber etwas anderes erfahren wir von ihm, wie wichtig Jesus die persönliche Begegnung mit Simon war. Jesus hat für die vielen gepredigt, aber an diesem Morgen möchte er einem Menschen hier ganz besonders begegnen, ganz persönlich. Und das ist kein Einzelfall in der Bibel, sondern das ist Jesu Art. Ihm ist jeder Einzelne wichtig. Ihm geht es immer um den Einzelnen, um den blinden Bartimäus, um den Zöllner Zachäus auf dem Maulbeerbaum, um den Gelähmten, der seit 38 Jahren am Teich Bethesda krank lag. Für Jesus zählt nicht die Masse, sondern er schaut auf den Einzelnen. Auch heute in diesem Gottesdienst. Er will uns persönlich begegnen. Die Fragen stellen sich natürlich auch bei uns. Lassen wir uns darauf ein? Nehmen wir uns die Zeit, dass Jesus uns ganz persönlich begegnet? Oder lassen wir es zu, dass das zu einer ganz und lassen wir es zu, dass das zu einer ganz tiefgreifenden Veränderung führen kann, auch dann noch, wenn wir vielleicht schon jahrzehntelang an ihn glauben? Die zweite Bewegung, im Vertrauen aufbrechen. Die Predigt am See ist zu Ende. Und nun kommt eine überraschende zweite Aufforderung. Fahre hinaus in tieferes Wasser. Dort sollt ihr eure Netze zum Fang auswerfen. Nun ist Petrus dran. Wie wird er sich entscheiden? Petrus, willst du dich wirklich darauf einlassen? Willst du dich hier lächerlich machen? Alle Erfahrungswerte sprechen dagegen. Zugegeben, Jesus ist ein begnadeter Prediger, aber was kann der schon vom Fischen verstehen? Ist er nicht ein Zimmermannssohn aus Nazareth? Petrus, du bist doch der Fachmann. Die Tageszeit ist ungünstig. Der Schatten des Boots wird die Fische vertreiben. Der Ort ist ungünstig. Höchstens in Ufernähe, wo die Fischwärme sind, hast du vielleicht noch eine kleine Chance. Petrus, ich höre sie schon im Dorf erzählen. Jetzt ist er völlig übergeschnappt. Petrus, willst du nach so einer frustrierenden Nacht nun auch noch einen Misserfolg? Das alles mag ihm durch den Kopf gegangen sein. Und er macht aus diesem Frust kein Geheimnis. Meister, weißt du, wovon du redest? Wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet und nichts gefangen. Doch dann kommt's. Aber weil du es sagst, auf dein Wort hin will ich die Netze noch einmal auswerfen. Für Petrus war klar, ich weiß zwar noch nicht viel über diesen Mann, der sich einfach in mein Boot gesetzt hat, aber ich spüre, dass er von Gott kommt. Und ich glaube, dass das stimmt, was er mir erzählt hat. Wo ich mit meinen Möglichkeiten, mit meiner Kraft, mit meiner Weisheit zu Ende bin, da fängt Gott erst richtig an. Unsere Verlegenheiten sind Gottes Gelegenheiten. Das könnte der Inhalt dieser Predigt vom Fischerboot aus gewesen sein. Auf jeden Fall, jetzt wird es ganz praktisch. Petrus wagt den Aufbruch, nicht bloß mit dem Schiff, sondern vor allem mit seinem Herzen. Und er geht das große Wagnis ein. Diesem Herrn Jesus Christus mehr zu vertrauen als seinen eigenen Erfahrungen und Fähigkeiten. Diesem Herrn mehr zu gehorchen als allem anderen und sich selbst einzugestehen, ich bin nicht der, der souverän sein Leben meistert. Ich brauche einen, der mir hilft. Ich bin nicht der Held, für den ich immer gehalten werde. Ich bin nicht der, der sein Leben im Griff hat. Aber ich möchte mir jedoch von Jesus helfen lassen. Liebe Gemeinde, so und nur so, indem ich mir meine eigene Unzulänglichkeit eingestehe, fängt der Glaube an Jesus Christus an. Glaube, zumindest was die Bibel mit diesem Wort meint, das ist mehr als nur mit der Existenz Gottes zu rechnen. Glaube ist mehr als sich bemühen, anständig zu leben. Glaube heißt, sich abhängig von Jesus zu machen. Und diesen Aufbruch brauchen wir. Die dritte Bewegung, nicht weggehen, sondern nachfolgen. Das ist die dritte Überraschung für mich. Dieser Rekordfang führt nicht zu dem, was wir oft erleben. Ein überaus dankbarer Simon, ein glücklicher Unternehmer mit einem Rekordgewinn, der am liebsten den Meister zu seinem Geschäftspartner machen möchte, um Marktführer in Sachen Fischerei am ganzen See zu werden. Nein, dieser Simon fällt vor Jesus auf die Knie und bittet, Herr, geh weg von mir, denn ich bin ein sündiger Mensch. Das größte Wunder in dieser Geschichte geschieht nicht dort, wo ein Boot vor lauter Fischen fast sinkt, sondern dort, wo ein Mensch erkennt, dieser Herr und ich, wir passen eigentlich nicht zusammen. Der kommt von Gott und ich passe, so wie ich bin, nicht zu Gott. Meine Sünde, meine Schuld wiegt so schwer, dass Gott eigentlich Nein zu mir sagen müsste. Zum Glück aber sagt dieser Herr nicht Nein zu uns Menschen. Zum Glück geht er nicht weg, wie Simon meint, sondern bleibt da. Dieser Herr Jesus Christus verfährt mit Sündern nicht so, wie wir denken, dass es sein müsste. Der Herr nimmt uns verlorene Menschen so an, wie wir sind und noch mehr. Er ruft uns, die wir eigentlich nicht zu ihm passen, in seine Nachfolge und in seinen Dienst. Wenn dieser Herr uns begegnet, dann nicht um uns zu vernichten, sondern um uns neu zu machen. Für uns Schuldige kam er auf die Welt, für unsere Schuld starb er am Kreuz. Um sie uns wegzunehmen und darum kommt er zu uns. Und darum gilt dem Petrus wie auch uns, fürchte dich nicht. Jesus will uns, gerade uns haben und fragt nicht nach der Vergangenheit, sondern allein nach unserem Vertrauen zu ihm. Leichter wird unser Leben ganz sicher nicht, wenn wir es ganz bewusst mit Jesus leben. Es gibt dann auch noch Misserfolge, Frust und Schwierigkeiten. Aber nie lässt uns unser Herr im Stich. Und immer wird er uns seine Hilfe erfahren lassen. Gerade dann, wenn wir mit unseren Möglichkeiten am Ende sind. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle menschliche Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Wir singen nun ein Lied aus dem EG Plus, die 152, die Verse 1 bis 4, weise uns den Weg. Soviel ich weiß, ist das hier nicht sehr bekannt, deshalb wird die Frau Carstensen uns eine Strophe mal vorspielen und dann wird sie uns ganz schön laut begleiten, damit der Gesang auch trotzdem gut klingt. Wunderbar, ich habe euch gehört, trotz Orgel, wunderbar. Ja, wir, liebe Gemeinde, wir erinnern uns noch einmal an den Wochenspruch, aus Gnade seid ihr selig geworden durch Glauben und das nicht aus euch, Gottes Gabe ist es. Was ist aus uns geworden? Wozu haben wir es gebracht? Mancher ist stolz auf das, was er geschafft hat, was er erreicht hat, wozu er es gebracht hat. Es hat ihn viel Mühe und Kraft gekostet, viele Jahre unermüdlichen Einsatzes, aber es hat sich gelohnt. Andere können diese erfolgreiche Bilanz nicht vorweisen,
Bescheiden fällt ihre Antwort aus. Doch wer entscheidet, was wertvolles Leben ist? Wird es an Erfolgen oder Misserfolgen gemessen, die unter uns anerkannt sind? Oder sind wir wertvoll oder wertlos geworden, weil wir uns selbst einen Maßstab gebastelt haben? Schärfer stellt sich die Frage, wenn berufliche Erfolge vorbei sind, wenn die familiäre Bedeutung nachlässt, wenn die gesundheitlichen Kräfte weniger werden, was ist aus uns geworden, wenn wir uns elend erleben? Der Wochenspruch hat darauf eine faszinierende Antwort. Gott entscheidet darüber, wer wir sind. Und uns, die wir Jesus Christus gehören, sagt er, aus Gnade seid ihr selig geworden. Ihr seid selig geworden, unabhängig von eurem Erfolg oder Misserfolg. Glück oder Elend sind nicht nach diesen Maßstäben dieser Welt. Glück geschenkweise, ohne eigene Leistung, ohne dass ihr etwas dazu könnt, seid ihr selig geworden. Das heißt, ihr seid angenommen worden von Gott. Ihr dürft glücklich darüber sein, ja selig. Über den Wert unseres Lebens entscheiden nicht unsere Gefühle, nicht die Maßstäbe unserer Zeit, auch nicht wir selbst. Wir sind Gottes Werk, weil er uns zum Glaubenden hat werden lassen. Als sein Werk tun wir das, was seinem Geist entspricht. Das mag bedeuten, dass wir sein Lob verkünden oder das Herz bei den Elenden haben. Es kann aber genauso bedeuten, dass wir ohne Worte vor ihm sind und selbst als Elende von ihm getragen und geliebt werden. Nicht, was wir tun, ist entscheidend, sondern was wir geworden sind. Aus Gnaden, selig, durch Glauben. Das wollen wir uns vor Augen halten, wenn wir jetzt miteinander das Abendmahl feiern. Ich bete. Vor uns ein Tisch, gedeckt. Auf diesem Tisch Brot und Traubensaft. Gaben, die Gott uns gab, gefüllt mit Zuwendung. Gefüllt mit der Zusage, ich werde bei dir sein. Gefüllt mit Nähe. Nimm mich an die Hand, fühl mich. Nimm mich in den Mund, schmeck mich. So nah wie der Geschmack des Brotes und des Traubensaftes, so nah bin ich bei dir. Amen. Wir erfahren Gottes Licht für unser Dunkel, Gottes Kraft für unsere Schwäche, Gottes Trost für unsere Tränen und Gottes Klarheit für unseren Zweifel, Gottes Hoffnung für unsere Aussichtslosigkeit und Jesu Leben für unseren Tod. Unsere Augen sehen nicht mehr als Brot und Traubensaft. Die Augen des Glaubens aber entdecken Jesus in Brot und Wein, die auf dem Tisch stehen, den Gott uns deckt. Im Angesicht alles dessen, was uns bedroht. Und so beten wir weiter. Gott, in allem, was uns schreckt und ängstigt, deckst du uns den Tisch mit Kraft und Hilfe. Wir danken dir, Gott, für diesen Tisch, der uns Frieden inmitten dieser friedlosen Welt bringt. Wir freuen uns, Gott, über den großen Reichtum unseres Lebens, über die Nahrung, die uns stärkt und die du uns schenkst, über die Luft, die wir atmen, über Wärme und Licht, über Gemeinschaft und Liebe. Du teilst uns Gutes aus, du teilst dich uns mit. Wir staunen darüber, danken und singen wie viele Menschen vor uns. Amen. Wir hören nun auf die Worte, die uns, mit denen unser Herr Jesus das Abendmahl eingesetzt hat, und wollen dann darauf mit dem Lied Christi, o du Lamm Gottes, antworten. Unser Herr Jesus Christus, In der Nacht, in der er verraten wurde, nahm er das Brot, dankte, brach's, gab es seinen Jüngern und sagte: Nehmt und esst, das ist mein Leib, der für euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis. Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Abendmahl, reichte ihnen den und sprach: Dieser Kelch ist das Neue Testament in meinem Blut, das für euch und noch viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, so oft ihr daraus trinkt, zu meinem Gedächtnis. Kommt, alles ist bereit, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Ja, lasst uns noch ein Lied singen, 225, die Verse 1 bis 3. Komm, sag es allen weiter. Wir wollen Fürbitte halten. Ja, Herr, hab du Dank, dass du uns nah bist und warst in Brot und Wein, dass du uns zu einer Gemeinschaft zusammengestellt hast, die sich gegenseitig stützen und helfen kann. Auf dein Wort hin wollen wir es wagen, wir wollen dir vertrauen, weil du uns dein Wort gibst. Du stellst unsere Füße auf weiten Raum. Deshalb wollen wir Schritte im Vertrauen darauf wagen, dass du uns führst. Auch wenn wir zweifeln und wenn sich in uns selbst Widerspruch und Gegenrede gegen dein gutes Wort regen, wollen wir es wagen, mit dir, unserem Gott, über Mauern zu springen, die unser Leben begrenzen und einengen wollen. Vater, wenn wir heute unseren Lebensweg weitergehen, dann führe uns du selbst auf den Weg, den du für uns bereitet hast. Bewahre uns vor Hochmut, der auf andere herabsieht, und vor der Zufriedenheit, die den Notleidenden vergisst. Nimm uns auch die Angst, wir könnten versagen. Bleibe bei uns, wenn wir deine Nähe nicht mehr spüren. Lass keinen von uns los. Herr, sei bei den Menschen, die unter den Kriegen in dieser Welt leiden. Sei denen nahe, die in Venezuela Schlimmes erlebt haben und noch durchmachen, weil ihre Angehörigen und ihr Hab und Gut verloren gegangen ist. Hilf uns, nicht nur an uns zu denken. So sei auch bei uns hier vor Ort. Mach aus uns eine Gemeinde, die von deiner Liebe angesteckt ist. Lass uns aufeinander zugehen. Lass uns besonders die nicht übersehen, die im Stillen auf uns warten, die Schwachen und die Einsamen, die Kranken und die alten Menschen und die, welche sich überflüssig vorkommen, auch die Traurigen und die Trauernden, die Jugendlichen, die nach dem Sinn des Lebens fragen. Gib uns den Glauben, der niemand aufgibt, die Hoffnung, die sich nicht beirren lässt, die Liebe, die sich nicht verbittert zurückzieht. Und alles, was uns noch bewegt, sagen wir dir jetzt in der Stille. Danke Gott, dass du uns angehört hast, was wir gesagt haben, aber auch das, was wir im Stillen vor dir ausgebreitet haben, wollen wir nun in das Gebet hineinnehmen, das uns dein Sohn Jesus Christus gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Lasst uns als Schlusslied noch 395 die Verse 1 bis 3 singen. Vertraut den neuen Wegen, auf die der Herr uns weist.
Thank you.
ich möchte euch noch den Segen mitgeben nach Hause. Der Herr segne dich und bewahre dich. Der Herr wende sich dir in Liebe zu und zeige dir sein Erbarmen. Der Herr sei dir immer nah und gebe dir seinen Frieden. Amen. So wünsche ich euch noch einen schönen Sonntag und eine gute Woche in Gottes Hand. Und sagt nicht gleich Nein, wenn Jesus euch etwas bittet. Denn vielleicht macht ihr dabei ja auch einen guten Fang. Und jetzt nehmt noch mal Platz und wir hören noch auf ein schönes Stück von der Frau Carstensen.